Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
20.000. Diese Schallgrenze wurde in diesem Jahr überschritten. Worum geht's? Um die Zahl der Studiengänge in Deutschland. Wer soll da noch durchblicken? Fragen wir heute in dieser Ausgabe von Campus und Karriere. Und wir fragen die Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Unis, was die sich eigentlich gedacht haben bei ihrer Bayreuther Erklärung. Ein kleiner Text mit ganz schön viel Konfliktpotenzial. Die Kanzler fordern nämlich, dass das Befristungswesen an deutschen Hochschulen im Kern erhalten bleibt. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Fangen wir an mit der Zahl der Studiengänge. Mehr als 20.000 gibt es davon in Deutschland, 20.133, um ganz genau zu sein. Das sind nochmal deutlich mehr als die rund 17.000, die man 2014 gezählt hatte. Und diese hohe Zahl der Studiengänge, die steht schon länger in der Kritik, weil man vermutet, dahinter verbergen sich im Wesentlichen die gleichen Fächer, die es früher auch schon gab. Nur, dass sie jetzt schickere, meist irgendwie englische Namen tragen. Oder dass dahinter sehr spezifische, vor allem von der Wirtschaft konkret gewünschte Spezialisierungen stecken. Und da steckt dann natürlich auch eine kleine Kritik an Bologna, an Bachelor und Master drin. Ist das berechtigt? Und wie schwierig ist es eigentlich wirklich bei über 20.000 Studiengängen den Überblick zu behalten oder besser gesagt die richtige Studienentscheidung zu treffen? Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat den Anwuchs vor allem der vergangenen 5 Jahre genauer unter die Lupe genommen. Cord-Dennis Hachmeister vom CAE ist am Telefon. Herr Hachmeister, hallo.
Ja, hallo.
Also, es gibt mehr Studiengänge als je zuvor. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Tja, ich würde erstmal sagen neutral, sondern das ist erstmal zunächst einmal die Entwicklung, die man beobachten kann. Vielleicht zum einen ein grundsätzlicher Grund ist, das Studium wird immer attraktiver oder beliebter und immer mehr Leute studieren. Und in demzufolge wächst auch ein bisschen die Nachfrage steigt und das Angebot steigt dann entsprechend. Und man sieht auch, dass die Nachfrage und das Angebot eigentlich auch so ein Gleichgewicht sind miteinander. Das war also erstmal die erste Beobachtung.
Ja, soll also heißen, das Publikum wird diverser, also wird auch das Angebot diverser?
Genau, also es werden erstmal mehr Personen, die studieren wollen und die finden dann eben auch mehr Studiengänge. Also diese 20.000 ist ja jetzt nicht die Anzahl der verschiedenen Fächer, die angeboten werden, sondern tatsächlich die Anzahl der Angebote. Also es gab einen Zuwachs bei der Anzahl der Studierenden, es gab auch einen Zuwachs bei der Anzahl der Hochschulen, die es gibt, oder beziehungsweise Hochschulen haben dann neue Standorte gegründet und das kann man erkennen, dass sozusagen das Hochschulsystem an sich ausweitet. Darüber hinaus sind es eben nicht nur mehr Studierende, sondern auch mehr Fächer, die jetzt mittlerweile an Hochschulen angeboten werden. Zum Beispiel die neueste Entwicklung ist jetzt zum Beispiel, dass Hebammenwissenschaft demnächst dann akademisiert wird. Und solche Entwicklungen hat es auch in der Vergangenheit gegeben, dass zum Beispiel Pflegewissenschaft dann ein akademisches Fach geworden ist oder die Leitung von Kindertagesstätten, dass man jetzt frühkindliche Bildung studieren kann. Also solche Entwicklungen hat es jetzt auch gegeben, dass also nicht nur das Gleiche studiert wie vorher, sondern dass der Bereich der akademischen Ausbildung einfach auch breiter geworden ist.
In vieler Hinsicht ist das natürlich auch ein Bereich, in dem private Bildungsanbieter, private Hochschulen mitmischen. Wie groß ist denn deren Anteil oder deren Anteil an dieser Entwicklung?
Genau, also der Anteil der Privathochschulen ist zunächst erstmal gar nicht so hoch, das von den Studierendenzahlen her. Aber was wir schon beobachten können, ist, dass es in dem privaten Sektor starke Zuwachsraten gibt. Ja, also zum Beispiel haben die privaten Fachhochschulen jetzt in dem Vergleich von 2014 bis 2019 70% mehr Studienangebote dazugekommen. Mhm. Ja, das sind zwar insgesamt sind das jetzt gerade mal 1.300 Studiengänge von diesen 20.000, aber eben die Zuwachsraten sind relativ hoch. Also da hat sich ein Sektor gebildet und der wächst auch, ist aber insgesamt gesehen auf das ganze System noch nicht so riesig groß.
Und jetzt aus sozusagen die Perspektive der angehenden Studierenden, wie schwierig ist es denn jetzt für die sie passende Entscheidung zu treffen? Also VWL kennt ja jeder. Jeder weiß, was VWL ist, jeder weiß, was BWL ist. Was ist die richtige Entscheidung?
Klar, es ist natürlich tatsächlich ein Dilemma. Also vorher gab es weniger verschiedene Fächer und da musste man vielleicht noch gucken, wie wird das bestimmte Fach an welcher Hochschule gelehrt und was sind da die Besonderheiten an dieser Hochschule. Heute ist es teilweise so, dass einfach die Spezialisierungen, die sind dann eben in den Namen des Studiengangs eingeflossen. Das heißt, der Studiengang heißt jetzt nicht mehr BWL, sondern irgendwie die Spezialisierung ist jetzt mit in dem Namen drin. Das heißt, eigentlich ist die Transparenz größer. Wie ich auch eben schon sagte, man kann ja die ganzen Informationen, was die einzelnen Module in diesem Studiengang sind. Die kann man alle online nachrecherchieren. Aber natürlich hat man die Qual der Wahl. Man kann alles rausfinden an Informationen, aber man muss natürlich dann abwägen, was ist mir jetzt wichtiger.
Mhm. Sehen Sie denn trotz alledem politischen Bedarf, hier und da möglicherweise gegenzusteuern, das Angebot wieder auszudünnen?
Also vielleicht noch mal ein Hintergrund. Also es gibt neben der Zunahme der Studiengänge oder der einfach der Ausweitung des Angebotes durch die steigende Nachfrage gibt es auch noch so ein paar Artefakte, würde ich sagen, die auch zu dieser Erhöhung dieser Studiengänge beigetragen hat. Also das eine ist ja erstmal, wir hatten ja die Bologna-Reform. Das bedeutet, dass wir die früheren Diplomstudiengänge, die wurden ja zweigeteilt in jetzt Bachelor und Master. Mhm. Und dieser Prozess der Zweiteilung, der ist im Lehramt jetzt gerade erst abgeschlossen worden in manchen Bundesländern. Das heißt, es wurde dann in diesem beobachteten Zeitraum hier, die letzten 5 Jahre, gab es tatsächlich noch Hochschulen, die dann einfach ihr Lehramtsstudium von Staatsexamen noch auf Bachelor und Master umgestellt haben. Und dadurch sind dann sozusagen praktisch ist noch ein weiterer Studiengang hinzugekommen, obwohl das Studienangebot eigentlich nicht anders ist, nur dass man jetzt eben erst Bachelor und dann Master studiert. Also das ist auch noch so ein Effekt, der auch relativ stark durchschlägt in dieser Entwicklung, weil Lehramt eben auch ein sehr großer Bereich ist. Mhm. Also Lehramt ist, glaube ich, schon 4.000 Studiengänge von den 20.000. Sowas, da kann man vielleicht auch hoffen, dass jetzt zum Abschluss gekommen ist, dass da solche zusätzlichen Studiengänge, die eigentlich nicht wirklich mehr Angebote sind, sondern einfach nur eine Zweiteilung vorher bestehender Angebote, dass das jetzt nicht mehr dazu kommt. Die pure Zahl der Studienangebote finde ich jetzt nicht problematisch, wenn die Möglichkeit besteht, sich das selbst einzugrenzen. Ja, also ist ja nicht entscheidend, wie viele Studiengänge jetzt in der Datenbank sind. Wenn ich jetzt weiß, okay, die Hälfte sind sowieso Masterstudiengänge, die kommen für mich erstmal sowieso nicht in Frage, beziehungsweise dann gibt es Lehramtsstudiengänge, entweder ich interessiere mich dafür oder nicht. Das macht dann schon wieder 4.000 Studiengänge aus, die dann wegfallen oder dazukommen. Ja, also je mehr ich die Chance habe, meine Wahl einzugrenzen, desto schneller reduziert sich ja diese Anzahl der 20.000 auf das, wo ich mich wirklich für interessiere.
Sagt Kurt-Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung über die steigende Anzahl von Studiengängen. Herr Hachmeister, Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Der Gegenwind kam spät, aber er kam heftig. Schon seit einigen Tagen liegt ja die Bayreuther Erklärung vor. Ein kurzer Text, den die Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Unis in Deutschland veröffentlicht hat. Und der, so kann man es vielleicht sagen, zumindest ein bisschen unkonventionell ist. Sie setzen sich dafür ein, dass das Befristungswesen im deutschen Wissenschaftsbetrieb erhalten wird. Da muss man sich nur kurz vor Augen führen, wie sehr eben diese Befristungspraxis an deutschen Hochschulen, vor allem im wissenschaftlichen Mittelbau, und dass die fehlenden Perspektiven, dass all das ja durchaus im Zentrum der Kritik in den vergangenen Jahren stand. Und wenig überraschend ist also jetzt die Kritik am Kanzlerstatement nicht gerade klein. Anachronistisch nennt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft das Ganze. Und ein Hochschullehrer zum Beispiel, der schreibt bei Twitter: Unglaublich, wie wenig die Kanzlerinnen und Kanzler die Funktionsbedingungen der Wissenschaft verstanden haben. Na, fragen wir mal nach. Dieter Kaufmann ist Bundessprecher der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler und er ist selbst Kanzler der Uni Ulm. Herr Kaufmann, hallo.
Hallo, Herr Schulz.
Also wie gesagt, Ihre Bayreuther Erklärung liegt ja schon ein paar Tage vor. Haben Sie sich eigentlich gewundert über den späten Gegenwind?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich nicht über den späten Gegenwind gewundert. Es war uns klar, dass dieses Gegenwind erzeugen wird und dass es auch eine Diskussion dazu geben wird. Die halten wir aber auch für notwendig, dass man über dieses Thema Befristungen im wissenschaftlichen Mittelbau, wissenschaftlichen Dienst an Universitäten durchaus redet und dass man nicht sozusagen eine einfache Formel macht, wie sie teilweise von den Gewerkschaften getrieben wird, dass gesagt wird, nur entfristete, also nur Dauerbeschäftigung ist gute Arbeit, sondern dass wir im Endeffekt auch deutlich machen, welche Rolle Universitäten in dem Beschäftigungssystem und in dem Qualifizierungssystem in der Bundesrepublik haben.
Genau, dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Warum rechtfertigen Sie das Befristungswesen in der deutschen Hochschullandschaft?
Wir weisen darauf hin, dass wir ein Qualifizierungssystem in der deutschen Hochschullandschaft in der Beschäftigungssituation haben. Wir weisen explizit darauf hin, dass wir nicht ein reines Unternehmen sind, was den Logiken eines reinen Unternehmens folgt, das irgendwelche Produkte erstellt, sondern oder Dienstleistungen erstellt, sondern wir sind ein Teil der Qualifizierung des Qualifizierungssystems dafür, dass die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Industrie hier gut ausgebildete Fachkräfte auf dem letzten Stand von Informatik, von Naturwissenschaften, Medizin etc. am Arbeitsmarkt auffinden kann. Das gehört natürlich dann auch dazu, dass diese Beschäftigten nach einer gewissen Zeit die Universität verlassen, die Hochschulen verlassen und in die Industrie oder in die sonstigen Beschäftigungssysteme der Gesellschaft wandern.
Aber wenn Sie jetzt...
Insoweit ergänzen. Es ist natürlich auch eine Verpflichtung, die wir sehen für die nachfolgende Generation. Das muss man auch sehen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir beispielsweise Promotionen in der Bundesrepublik haben oder wie wir Habilitationen in der Bundesrepublik haben. Dazu benötigen Sie Beschäftigungsverhältnisse oder Möglichkeiten an Universitäten, um dieses zumindest mal in der Mehrzahl durchzuführen.
Aber wenn Sie jetzt behaupten, dass das Beschäftigungssystem an den Universitäten primär nur ein Qualifizierungssystem sei und jetzt mal bezogen auf den wissenschaftlichen Mittelbau, nicht auf Doktorandenprogramme und so weiter, dann dürfte dieser Mittelbau aber eigentlich auch nicht wesentlich sein für den Erhalt des gesamten Betriebs der Universität, vor allem was die Lehre und so weiter angeht. Aber genau das ist doch der Fall, oder?
Naja, die Frage ist, ob Forschung und Lehre nicht auch ein Teil der Qualifizierung von Mitarbeitern darstellt. Diese Personen kommen ja unmittelbar nach ihrem Studium in aller Regel in die Universität und werden mit Aufgaben aus dem Bereich Forschung, Lehre im Endeffekt betraut und haben dort ihre ersten Erfahrungen gemacht. Aber es ist nicht so, dass wir im Endeffekt im Kern darauf ausgerichtet sind, dass wir die Mitarbeiter, die wir einstellen, unmittelbar nach dem Studium, auch dauerhaft bis zum Ende ihres beruflichen Lebens hier an der Universität sehen.
Aber wenn jetzt der wissenschaftliche Mittelbau die Arbeit trägt, die für den Betrieb der Universität ja dringend notwendig ist, da werden Sie mir kaum widersprechen, es geht ja hier nicht um Azubis, dann müsste doch zumindest am Ende dieser Befristung auch eine Höherqualifizierung stehen und nicht nur ein paar gesammelte Erfahrungen.
Ja, es stehen ja beispielsweise am Ende von diesen Befristungen Promotionen, es stehen ja auch die Qualifikationen, um hier die ersten beruflichen Dinge mit in das weitere Berufsleben einzubringen.
Es fordert ja kaum jemand ein generelles Ende von Befristungen, auch nicht im wissenschaftlichen Mittelbau. Aber das Verhältnis, je nach Rechnung, 9 befristet zu 1 unbefristet, halten Sie das denn für angemessen? Oder könnte man da vielleicht was verändern?
Das hängt ein Stück weit natürlich an der Finanzierungssituation der Universitäten. Das muss man natürlich gleichzeitig auch sagen. Und das ist ja auch ein Teil unserer Bayreuther Erklärung, in der wir darauf hinweisen, dass wir eine entsprechende, auskömmliche Finanzierungssituation letztendlich benötigen. Solange Sie eine Situation haben, dass sehr viel Geld in die Universitäten kommen über wettbewerbliche Verfahren, über Exzellenzstrategien, über Verfahren, die nicht in der Grundfinanzierung sind, ist natürlich ein großer Teil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse genau auf solchen befristet eingeworbenen Geldern hier beschäftigt. Und dadurch kommt natürlich dieses hohe Verhältnis auch zustande. Ja. Und das Wachstum der Universitäten in den letzten Jahren, genau in diesem Drittmittelbereich, ist natürlich enorm groß gewesen.
Es gibt ja viele Beispiele für qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eigentlich in der Wissenschaft gerne arbeiten würden, arbeiten wollten, die aber über kurz oder lang dem Ganzen den Rücken kehren, weil die Perspektiven ebenso sind, wie sie sind. Mindestens schwierig. Das sind auch Talente, die da verloren gehen. Ist das in Ihrem Sinne? Kann das in Ihrem Sinne sein?
Wir verlieren ungern Talente in Universitäten, aber wir haben natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir, wie schon vorhin ausgeführt, nur über begrenzte Ressourcen verfügen. Ein Teil unserer Ressourcen im Endeffekt hier auch tatsächlich befristet eingeworben wird. Wir also auch wiederum Mittel dann verlieren beziehungsweise sich Rahmenbedingungen verändern. Das gehört eben auch mit zu dem Gesamtkomplex, um den wir hier reden.
Also wären Sie durchaus auch für weniger Befristung, wenn von Bund oder Ländern, je nachdem, mehr Geld, mehr Mittel kommen würden?
Wenn von den Ländern, Universitäten sind zunächst mal in der Zuständigkeit und Finanzierungsobhut von Ländern, wenn von den Ländern die Grundausstattung deutlich erhöht würde und deutlich mehr Gelder sozusagen stabil und dauerhaft in die Universitäten kämen, würde man diese Diskussion vielleicht anders führen. Man müsste aber gleichzeitig natürlich beantworten, wie will ich sozusagen für die nächste Studierendengeneration, wir haben ja auch eine Vielzahl von Studienplätzen in den letzten Jahren aufgebaut. Wie will man für die nächste Studierendengeneration denn deren Qualifizierungsansprüche hier befriedigen? Wenn Stellen besetzt sind, können wir diese auf die nächsten 20, 30 Jahre nicht nochmal besetzen, wenn sie dauerhaft besetzt sind. Das bedeutet, da gehen ganze Generationen von Studierenden darüber hinweg, dass sie diese Chance einer Qualifizierung an einer Universität, an einem Berufsstart an einer Universität nicht haben. Es gab in der Vergangenheit Stipendiensysteme, die versucht haben, sozusagen Doktorandenzeiten abzufedern. Diese sind aber in aller Regel nicht sozialversicherungspflichtig und deswegen haben sich die Gesetzgeber und die Universitäten davon in den letzten Jahren verabschiedet.
Jetzt fordern Sie in Ihrer Erklärung unter anderem den Erhalt, aber auch die Entwicklung von Befristungsmöglichkeiten. Was bedeutet das? Was stellen Sie sich darunter vor?
Fordern wir die Entwicklung von Befristungsmöglichkeiten?
Das steht zumindest in Ihrem Text.
Ja, okay. Ich sehe es gerade eben. Ja, also wir stellen uns da vor, dass diese Befristungsmöglichkeiten weiterhin verfügbar sind und dass man weiterhin auch mit befristeten Arbeitsverhältnissen und die Themen der Qualifizierung hier behandeln kann.
Sagt Dieter Kaufmann, Bundessprecher der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler und wie gesagt selbst Kanzler der Universität Ulm. Herr Kaufmann, danke schön für Ihre Zeit.
Danke auch, Herr Schulz.
Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Jetzt haben wir gerade noch über Perspektiven in der Wissenschaft gesprochen. Jetzt sprechen wir sozusagen über Perspektiven von guten Ideen. Denn wer eine gute Idee hat, eine gute Geschäftsidee, für den oder die gilt trotzdem große Unsicherheit, ob aus der guten Geschäftsidee am Ende auch ein gutes Geschäft wird. Kreativ zu sein heißt ja leider nicht, dass man auch gut mit Zahlen umgehen kann. Um junge Gründer zu unterstützen, gibt es seit einiger Zeit in Nordrhein-Westfalen das Gründerstipendium. Ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat, um vor allem den schwierigen Anfang zu überstehen. Jetzt wurde das 1.000. Gründerstipendium vergeben. Und Vivian Leue hat für uns nachgefragt, hilft das den Nachwuchsunternehmern?
Düsseldorf, Wirtschaftsministerium. In einem Konferenzraum stehen etwa 15 Gründerinnen und Gründer an Stehtischen und tauschen sich aus. Unter ihnen Sarah Stöcker.
Ich habe Herzenssache gegründet und das ist Coaching, Training und Prozessbegleitung für Mütter.
Die 34-Jährige hat sich für das NRW-Gründerstipendium beworben und eine Zusage bekommen. Heute erhält sie die dazugehörige Urkunde und dann ein Jahr lang monatlich 1.000 Euro. Die gelernte Industriekauffrau und Fremdsprachenkorrespondentin hat sich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht. Jetzt muss sie Kunden suchen, Marketing betreiben, sich in der Branche bekannt machen.
Ich bin so halt im Moment Step by Step dabei, mir das aufzubauen und zu netzwerken.
Dabei erzielt Stöcker noch keine nennenswerten Einkünfte. Im Gegenteil, ein Startup kostet anfangs vor allem Geld. Das Gründerstipendium kommt da gerade recht.
Es ist sehr erleichternd auf jeden Fall. Also ich bin da sehr dankbar für.
Das sieht Judith Grünewald ähnlich. Sie plant, mit einer Freundin einen Unverpacktladen zu eröffnen.
Man rechnet einfach nicht mit den ganzen Kosten, die auf einen zukommen und dann seine eigenen Lohnkosten irgendwie runterhalten zu können, ist voll unterschätzt und mega wichtig und auch für uns privat natürlich entlastend. Das ist, kann man mit freiem Kopf irgendwie besser arbeiten.
Genau dafür hat das Land NRW im Mai 2018 das Gründerstipendium eingeführt. Es kann ein Jahr vor bis ein Jahr nach der Gründung beantragt werden und wurde mittlerweile schon an mehr als 1.000 Menschen vergeben, erzählt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, FDP.
Ja, Gründungen sind aus meiner Sicht sozusagen das Salz in der Suppe der sozialen Marktwirtschaft und der ökologischen Marktwirtschaft. Wir wissen, etablierte Unternehmen strengen sich auch immer wieder neu an, innovativ zu sein, aber manchmal übersehen sie auch Entwicklung.
Startups sorgten hier für neue Impulse.
Das bereichert uns, das gibt uns neue Chancen Und Nordrhein-Westfalen ist ja ein Land, das im ständigen Strukturwandel steht, das sich immer wieder neu auch erfinden muss. Und das ist uns insbesondere auch dadurch gelungen, dass wir immer wieder neue Unternehmen gefunden haben, die hier an den Start gegangen sind, die sich hier entwickelt haben.
Unterstützung für Start-ups gibt es nicht nur vom Land NRW. Bundesweit zahlen unter bestimmten Voraussetzungen auch die Arbeitsagenturen einen Existenzgründungszuschuss. Außerdem gibt es zum Beispiel von den landeseigenen Förderbanken günstige Darlehen. Manche Institutionen übernehmen auch Bürgschaften. Hinzu kommen branchenspezifische Förderungen. In NRW zum Beispiel die Meistergründungsprämie für das Handwerk. Einen Überblick über die Möglichkeiten der Anfangsfinanzierung geben verschiedene Existenzgründungsberatungen. In Nordrhein-Westfalen gibt es dafür 75 zertifizierte Starter-Center. Eines davon betreibt die IHK Düsseldorf. Matthias Meinke und sein Team helfen den Startups hier vor allem bei zwei Dingen.
Einerseits selbstständig werden und selbstständig bleiben. Zweiteres ist deutlich schwieriger als das erste, ist aber auch machbar. Kann eine Menge Spaß machen.
Seiner Erfahrung nach fehlt es vielen Gründern an unternehmerischem Know-how.
Die Finanzierung der Selbstständigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt im Businessplan, auch in der Beratung, damit eben nicht das Geld vorzeitig ausgeht.
Insofern sei ein Gründungszuschuss gerade in der Anfangsphase für eine erfolgreiche Selbstständigkeit
sehr wichtig bis elementar. Denn gerade wenn Gründer sich voll und ganz auf ihre Selbstständigkeit konzentrieren möchten, haben die keine Zeit, nebenbei noch zu arbeiten,
sagt Gründungsberater Meinke. Ein Stipendium alleine mache eine Start-up-Idee aber noch nicht erfolgreich.
Durchhaltevermögen ist wichtig und natürlich das Alleinstellungsmerkmal.
Zurück im Wirtschaftsministerium hat Minister Andreas Pinkwart mittlerweile die Urkunden für die Gründungsstipendien vergeben.
Damit Ihr Gründungsfonds möglichst viel Fahrt aufnehmen kann.
Das war aus Düsseldorf ein Beitrag von Vivian Leuer. Wir halten Sie ja im Deutschlandfunk heute den Tag über auf dem Laufenden zu den Ermittlungen bezüglich des Anschlags auf eine Synagoge in Halle. Dort hat sich inzwischen der Rektor der Martin-Luther-Universität geäußert. Christian Tietje rief die Angehörigen der Hochschule für heute 15 Uhr zu einer Schweigeminute auf, um der Opfer zu gedenken. Der Direktor des Jerusalemer Standorts des Simon-Wiesenthal-Centers, Ephraim Surov, hat heute gegenüber der dpa die Bedeutung der Bildung hervorgehoben. Er hat eine umfassendere Bildung im Kampf gegen Antisemitismus und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gefordert. Konkret hat er gesagt, es gebe zwar die Bildung, aber nicht überall in gleichem Maße und tief genug, so wie es sein müsste. Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop. Heute mit Susanne Lurweg und unter anderem über die Ausstellung I Was a Robot, über Science Fiction und Popkultur in Essen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.